Durch eine Oase ging ein finsterer, böser Mann. Er war so böse in seinem Charakter, dass er nichts Gutes und Schönes sehen konnte, ohne es zu zerstören. Am Rande der Oase wuchs eine junge Palme. Sie war schön gewachsen. Das ärgerte den jungen Mann. Darum nahm er einen schweren Stein und legte ihn der jungen Palme mitten auf die Krone. Mit einem bösen Lachen ging er fort. Die Palme schüttelte sich und bog sich und versuchte, die Last abzuwerfen. Doch vergebens, zu fest saß der Stein in der Krone. Da krallte sich die Palme fest in den Boden, schickte ihre Wurzeln so tief in die Erde, dass sie die verborgenen Wasseradern in der Oase erreichten, wuchs empor und stemmte dabei mit aller Kraft den schweren Stein hoch und höher, bis die Krone mit ihren großen Palmenfächern über alle anderen Bäume hinwegragte. Wasser aus der Tiefe und Sonnenglut aus der Höhe halfen dem jungen Baum, trotz seiner schweren Last, eine königliche Palme zu werden. Nach vielen Jahren kam der Mann wieder. Schadenfroh wollte er den verkrüppelten Baum sehen, den er, wie er meinte, verdorben hatte. Er suchte ihn, aber er fand ihn nicht. Da senkte die stolzeste und höchste aller Palmen ihre Krone, zeigte ihm den Stein und sagte: Ich danke dir, deine Last hat mich stark gemacht. Dass aus etwas Bösem etwas Gutes wird, darum soll es auch heute in der Predigt gehen und deswegen heißt das Thema heute auch: Vergebung verändert alles. Denn das wird das zentrale Thema der heutigen Predigt sein. Das trifft auf die Hauptperson der heutigen Predigt zu, nämlich Josef. Josef aus dem Alten Testament. Ist euch schon mal aufgefallen, wie viel Raum die Josefsgeschichte im Alten Testament einnimmt, im ersten Buch Mose? Das letzte Viertel dieses ersten Buches Mose, ungefähr 12 Kapitel, befassen sich nur mit der Geschichte von Josef. Und das, obwohl ja im ersten Buch Mose noch einige andere, auch wichtige Dinge passieren: Schöpfung, Sündenfall, Sinnflut, Turmbau zu Babel, die Erwählung Abrahams, seine Geschichte, dann sein Sohn Isaak, dann Jakob mit seiner langen und komplexen Geschichte. Aber trotzdem nimmt die Josefsgeschichte ein Viertel dieses ersten Buches Mose ein und wird sehr ausführlich beschrieben. Könnte Zufall sein, ist aber kein Zufall. Und warum nicht, das sehen wir heute in der Predigt. Bevor ich zum Predigttext komme, wenden wir uns erst einmal kurz der doch sehr umfangreichen und komplexen Vorgeschichte zu, damit wir überhaupt verstehen, warum es jetzt zu diesem Predigttext kommt, den ich gleich lese. Denn es geht schon lange vor Josefs Geburt überhaupt los mit dem ganzen Dilemma, auf das wir stoßen werden. Josefs Vater Jakob hatte einen Zwillingsbruder Esau und die beiden mochten sich nicht allzu gerne. Und Jakob betrügt seinen Bruder Esau, der Ältere war. Esau ist verständlicherweise böse auf Jakob, verfolgt ihn, möchte ihn töten. Jakob muss fliehen, lernt dann in der Ferne seine Traumfrau Rahel kennen. Aber bei der Hochzeit wird er leider selbst betrogen, denn er bekommt nicht Rahel, sondern deren Schwester Lea untergeschoben und heiratet aus Versehen Lea. Das war damals so, weil sie noch verschleiert waren und heutzutage wird man sagen, wie kann denn sowas sein? Aber damals war es so, er hat es erst am nächsten Morgen gemerkt und hatte die falsche Frau geheiratet. Er war böse auf seinen Schwiegervater, der das Ganze inszeniert hatte, durfte aber noch 7 Jahre bei ihm arbeiten und bekam dann nach 7 Jahren auch Rahel zur Frau. Hatte jetzt also 2 Frauen. In der Bibel, im Alten Testament, wird die Mehrehe oder die Vielehe ja einige Male erzählt und wird davon berichtet. Einige Leute sagen, ja, steht ja so in der Bibel, dann scheint das ja nicht so schlimm zu sein. Doch, es ist schlimm, denn es gibt immer Probleme. Alle Geschichten, die wir lesen, sowohl hier bei Jakob und seinen beiden Frauen, auch bei David später, es gibt immer Probleme. Und Gott hat ja ganz am Anfang gesagt, dass ein Mann, eine Frau zueinander finden sollen. Die Mehrehe war also nicht seine Idee, ist zwar praktiziert worden, aber hat sich immer als schlecht erwiesen. Falls also Männer hier sitzen, die das auch schon mal im Kopf hatten, es lohnt sich nicht. Denn das Nebeneinander dieser beiden Frauen ist von Anfang an kompliziert. Das Schwierige ist ja auch noch, dass die beiden Schwestern sind. Er hat ja nicht einfach nur irgendwelche 2 Frauen geheiratet, sondern auch noch Schwestern. Und es entsteht jetzt ein regelrechter Wettkampf im Kindergebären. Das klingt ein bisschen lustig, aber es ist für die Familie sehr dramatisch. Und jetzt kommt nach und nach auf der Folie dieser Kinderwettkampf. Denn Gott erhört zuerst die ungeliebte Lea, die ja weniger geliebt wird von Jakob, denn er wollte ja sie ja eigentlich gar nicht heiraten, sondern nur Rahel. Und er schenkt ihr 4 Kinder nacheinander: Ruben, Simeon, Levi und Juda. Rahel ist neidisch darauf, dass ihre konkurrierende Schwester jetzt schon 4 Kinder hat und sie selber noch gar nicht. Sie geht zu Jakob hin und sagt: Mach mir auch Kinder. Jakob sagt: Ja, wie soll ich das machen? Ich bin nicht Gott, denn Rahel scheint unfruchtbar zu sein. Es klappt also nicht. Aber Frauen sind ja erfinderisch in ihrer Not, das habe ich auch schon häufiger mal festgestellt. Was macht man in so einer Situation? Man schickt seine Magd zu Jakob. Das hat Rahel gemacht. Sie hat ihre Magd Bilha zu Jakob geschickt und sie ist dann 2-mal schwanger geworden nacheinander und hat Jakob dann 2 Söhne geschenkt, nämlich Dan und Naphtali. Und damals war es so, Kinder der Magd waren dann automatisch auch Kinder der Herrin, also Kinder von Rahel. Sie wurden ihr zugerechnet. Lea hat sich gedacht, was die kann, das kann ich schon lange, schickt ihre Magd Silpa zu Jakob und auch sie bekommt 2 Söhne, nämlich Gad und Assa. Danach wird Lea selbst auch nochmal schwanger, 2-mal, und sie schenkt Jakob erst Issachar und dann Sebulon, also 2 weitere Söhne, und dann auch die einzige Tochter, nämlich Dinah. Wenn man sich das Ganze mal anguckt, wenn ihr mitgezählt habt, das sind jetzt insgesamt 11 Kinder müssten es jetzt sein, 10 Söhne und eine Tochter, von 3 verschiedenen Frauen, aber nicht von seiner Lieblingsfrau, nämlich Rahel ist immer noch unfruchtbar. Doch Gott erhört ihre Gebete, die sie immer noch verzweifelt an Gott richtet, und auch Rahel wird jetzt 2-mal schwanger und bekommt zuerst Josef und dann Benjamin. Bei der Geburt von Benjamin stirbt sie allerdings. Das sind jetzt also die 13 Kinder, 12 Söhne, eine Tochter von Jakob. Und diese 12 Söhne, einige Namen davon hat man ja schon häufiger gehört, der Stamm Juda oder der Sohn Juda ist natürlich ein Begriff, auch Ruben, Simeon, Levi, die hört man relativ häufig, die kommen im Alten Testament und auch im Neuen Testament immer mal wieder vor. Denn diese 12 Söhne werden die Begründer der 12 Stämme Israels werden. Es ist nicht ganz richtig, der Stamm Levi ist ein Sonderfall, das wird ja der Priesterstamm werden. Und dafür dürfen dann die 2 Söhne von Josef, die er später bekommt, Ephraim und Manasse, jeweils einen Stamm bekommen. Das nur als Randnotiz für die, die gleich die Stirn gerunzelt haben, dass das ja so nicht ganz stimmt. Aber diese 12 Stämme Israel, die werden Geschichte und nicht nur normale Geschichte, sondern Heilsgeschichte schreiben. Denn sie durchziehen die ganze Bibel. Auch im Neuen Testament kommen die 12 Stämme Israels immer wieder vor. Selbst in der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, gibt es ja die 144.000 Auserwählten. Und die setzen sich zusammen aus jeweils 12.000 Menschen aus diesen 12 Stämmen. Und auch im Paradies später, im Himmel, im neuen Jerusalem, wird die Stadt, in der wir dann leben werden, nach unserem Tod 12 Tore haben. Und diese 12 Tore haben dann die Namen der 12 Stämme. Wenn ihr also da mal hochguckt später, wenn ihr da oben seid, müsst ihr diese 12 Namen oder 11 dieser 12 Namen dort oben wiederfinden können. Scheint eine tolle Familie zu sein, dass sie so eine Geschichte schreiben darf, eine Vorbildfamilie ohne Gleichen wahrscheinlich. Nein, das ist sie nicht. Vor einigen Jahren gab es eine sehr diskutierte und viel diskutierte Fernsehsendung, die Super Nanny. Ich weiß nicht, wer von euch sie vielleicht mal gesehen hat. Ich weiß, dass sie damals sehr eifrig und heftig diskutiert wurde. Darf man sowas machen oder nicht? Darin ging es um eine Diplompädagogin, die in Familien mit schwierigen Verhältnissen gegangen ist und dort versucht hat, die Beziehung zwischen Eltern und Kindern und auch unter den Kindern zu verbessern und wieder in Ordnung zu bringen. Und ich habe mir so gedacht, wenn diese gute Frau vor 3800 Jahren gelebt hätte und diese Familie hätte betreuen müssen, sie wäre schreiend rausgelaufen. Denn sie hätte keine Hoffnung gesehen in dieser Familie, denn die Rivalität der beiden Schwestern Lea und Rahel, die überträgt sich natürlich auch auf die Kinder. Das kann man sich leicht vorstellen, dass die Mütter ihre Kinder dann infiltrieren mit ihrer Meinung. Und das hat sich leider auch so ergeben. Das Schlimme war, dass Jakob, der Vater, sich einen Lieblingssohn auserkoren hat, nämlich den Josef. Der war ja der Erstgeborene von seiner Lieblingsfrau Rahel. Und das hat bei den anderen Söhnen natürlich für Neid und Missgunst gesorgt. Josef hat das auch noch ein bisschen forciert. Er hat seine Brüder verpetzt, wenn sie etwas Falsches gemacht haben, ist gleich zu seinem Papa gerannt. Sowas mag man als Geschwister natürlich immer gerne, wenn Brüder und Schwestern sowas machen. Und er hatte im Alter von 17 Jahren, als also seine älteren Brüder alle schon junge Erwachsene waren, zwei merkwürdige Träume, in denen sich alle seine Brüder und auch seine Eltern vor ihm verneigen mussten. Das hätte man für sich behalten können, so einen Traum. Man hätte es auch seinen Brüdern gleich brühwarm erzählen können. Josef hat sich für Letzteres entschieden und ist gleich alles erzählt. Das hat natürlich die Stimmung auch nicht unbedingt verbessert. Gut, ich habe selbst zwei jüngere Geschwister. Ich habe mal so ein bisschen überlegt, ob die mich auch mal ähnlich behandelt haben. Nein, haben sie nicht. Sie haben mich, soweit ich weiß, nie sonderlich häufig bei meinen Eltern verpetzt. Vor allen Dingen hatte mein Bruder auch keine komischen Träume, die er mir hätte erzählen können. Aber ich habe mir mal überlegt, wenn es so gewesen wäre, was hätte ich dann wohl gemacht? Zumindest hätte ich ihn sehr komisch angeguckt und vielleicht wäre ich auch nicht so gut auf ihn zu sprechen gewesen. Die 11 Brüder waren alles andere als gut auf ihn zu sprechen nach diesen Träumen. Sie haben ihn nur noch mehr gehasst. Was dann passiert ist, wissen die meisten wahrscheinlich. Sie haben ihre Chance gekommen gesehen, haben ihn nach Ägypten verkauft als Sklaven, haben ihrem Vater vorgegaukelt, dass Josef gestorben wäre. Und so scheint jetzt alles in Ordnung zu sein, zumindest in der Familie, denn Josef ist ja endlich weg. Josef kommt nach Ägypten, muss dort auch einige Höhen und Tiefen durchleben, kommt unschuldig ins Gefängnis, dann irgendwann aber wieder raus, hilft dem Pharao dabei, Träume zu deuten, denn Träume sind ja so sein Spezialgebiet, da kennt er sich ja mit aus. Und er konnte dem Pharao eben vorhersagen, dass es 7 Jahre der guten Ernte geben wird, dann aber 7 Hungersnotjahre, in denen gar nichts wächst. Und deswegen schlägt Josef vor, dass man vorsorgen soll, damit in den 7 Jahren der Hungersnot genug Korn da ist. Der Pharao ist hellauf begeistert, dankt Josef überschwänglich, er nennt ihn zum zweitwichtigsten Mann im Land, vielleicht heutzutage vergleichbar mit dem Vizepräsidenten der USA, der zweitwichtigste Mann auf der Welt vielleicht, oder der zweitmächtigste. Und in einem Hollywood-Film wäre jetzt wahrscheinlich das Ende erreicht, vom ganzen, ganz unten Tiefpunkt hoch zum zweitmächtigsten Mann im Land, im wichtigsten Land damals. Was kann jetzt noch kommen? Die Bibel endet hier nicht, denn menschlich gesehen ist ja noch längst nicht alles in Ordnung. Der Konflikt zwischen den Brüdern und zwischen Josef besteht ja immer noch, auch wenn sie jetzt große Entfernung zwischen sich haben. Die Hungersnot trifft auch Kanaan, dort wo die Brüder mit Jakob leben. Und Jakob schickt sie nach Ägypten, um Korn zu kaufen. Sie treffen natürlich genau auf Josef, ohne ihn zu erkennen. Josef testet sie noch einige Male, da komme ich gleich noch mal kurz zu. Aber letztendlich gibt er sich ihnen zu erkennen und sagt: Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Ich habe euch vergeben oder ich vergebe euch jetzt. Kommt in meine Arme und es gibt ein herzliches Wiedersehen. Der Vater Jakob reist kurze Zeit später auch nach Ägypten und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen, alles ist super. Die ganze Sippe siedelt über nach Ägypten und bekommt dort gutes Weideland zugeteilt. Und Josef, wie gesagt, vergibt seinen Brüdern und versorgt jetzt alle in Ägypten. Aber dann stirbt Jakob, der Vater, im hohen Alter und die Brüder haben plötzlich Angst. Oh Mist, hat Josef vielleicht nur stillgehalten, um Papa in Sicherheit zu wiegen und jetzt, wo er nicht mehr da ist, jetzt rächt er sich. Ob er es tut, das sehen wir jetzt im Predigttext, den wir auch an der Wand jetzt sehen werden, theoretisch. Und ich lese aus 1. Mose 50, die Verse 15 bis 21 aus der Einheitsübersetzung. Als Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater tot war, sagten sie: Wenn sich Josef nur nicht feindselig gegen uns stellt und uns alles Böse vergilt, das wir ihm getan haben. Deshalb ließen sie Josef wissen: Dein Vater hat uns, bevor er starb, aufgetragen. So sagt zu Josef: Vergib doch deinen Brüdern ihre Untat und Sünde, denn Schlimmes haben sie dir angetan. Nun also vergib doch die Untat der Knechte des Gottes deines Vaters. Als man ihm diese Worte überbrachte, musste Josef weinen. Seine Brüder gingen dann auch selbst hin, fielen vor ihm nieder und sagten: Hier sind wir als deine Sklaven. Josef aber antwortete ihnen: Fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes Stelle? Ihr habt Böses gegen mich im Sinn gehabt, Gott aber hatte dabei Gutes im Sinn, um zu erreichen, was heute geschieht, viel Volk am Leben zu erhalten. Nun also fürchtet euch nicht. Ich will für euch und eure Kinder sorgen. So tröstete er sie und redete ihnen freundlich zu. Ich möchte zwei Punkte aus diesem Text näher beleuchten und besonders hervorheben. Das ist zum einen die Frage, wie handelt Gott? Und zum zweiten, wie handelt Josef? Josef rächt sich nicht an seinen Brüdern, wie sie vielleicht befürchtet hatten, sondern er erkennt in der ganzen langen und ereignisreichen Geschichte Gottes Handeln. Und das klingt unbegreiflich, finde ich, denn dass Gott aus etwas Bösem, aus etwas bewusst Bösem etwas Gutes macht, das klingt erstmal wirklich zu wunderbar, um das glauben zu können. Aber Josef erkennt, was der Sinn hinter dem Ganzen war und dass er nur ein kleiner Baustein in dem großen Plan Gottes war. Denn ohne den Verkauf von Josef nach Ägypten hätte der Pharao seine Träume gehabt, keiner hätte sie deuten können, alle hätten sich gefreut, dass es genug Korn gibt und nach 7 Jahren wäre plötzlich gar nichts mehr gewachsen, sie hätten wahrscheinlich alles aufgefuttert und Ägypten wäre in der Hungersnot versunken und eben nicht nur Ägypten, sondern auch alle Länder drumherum. Die Hungersnot hätte also auch Kanaan noch schwerer getroffen, Jakob und seine Familie hätten nichts mehr zu essen gehabt und wahrscheinlich werden sie am Hungertod gestorben. Aber dank Gottes Handeln wird ein großes Volk, so wie Josef hier sagt, am Leben erhalten. Dieses große Volk besteht zu dem Zeitpunkt nur aus 70 Leuten, das ist noch überschaubar, aber innerhalb weniger Generationen wird sich das auf mehrere hunderttausend Menschen ausweiten, das Volk Israel. Und in Ägypten, dort wo die ganze Familie jetzt landet, dort geht die Heilsgeschichte weiter. Denn es kommt eben zur rasanten Vermehrung, dann kommt ein anderer Pharao, der sie versklavt. 400 Jahre lang muss das Volk Israel unter harter Sklaverei leben. Aber auch das ist übrigens kein Unfall, auch das hatte Gott schon ganz, ganz viel vorhergesagt, nämlich schon zu Abraham, dem Ur-Ur-Uropa von Josef. In 1. Mose 15 lesen wir davon, in Vers 13, da sprach der Herr zu Abraham, das sollst du wissen, dass deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem Land, das nicht das ihre ist. Und da wird man sie zu dienen zwingen und plagen 400 Jahre. Also kein Unfall, der einfach mal passiert ist, sondern Gott hatte genau auch diese 400 Jahre im Sinn und hat damit was im Sinn gehabt, nämlich danach eine Riesenbefreiungsfeier zu feiern, nämlich den Exodus, den dann Mose anführen wird, das Volk aus Ägypten zu führen. Und diese Geschichte, die wahrscheinlich auch jeder von euch kennt, der Durchzug durchs Rote Meer, durch die Wüste, der ist eigentlich die entscheidende Geschichte im ganzen Alten Testament. Das Volk Israel beruft sich immer wieder auf diese Stelle, immer wieder auf diesen Auszug aus Ägypten. Und zu all diesem wäre es also nicht gekommen, wenn Josef nicht diesen göttlichen Plan erkannt hätte. Viele kennen sicher den sehr bekannten Vers aus Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und genau das passiert hier. Gott kann aus allem, also auch aus etwas Bösem, was nicht nur zufällig schlecht passiert ist, sondern was wirklich bewusst böse geplant wurde von Menschen, etwas Gutes und Wunderbares machen. Damit wird natürlich das Böse nicht relativiert. Die 11 Brüder haben natürlich was Falsches gemacht und das haben sie ja auch selbst erkannt. Auch wir dürfen jetzt nicht munter vor uns hinsündigen und denken, naja, je böser wir sind, desto besser kann Gott daraus ja etwas Gutes machen. Paulus wurde auch mit sowas konfrontiert. Im Römerbrief schreibt er da was drüber und er sagt, wenn Leute sagen, lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus komme, sagt er dazu, deren Verdammnis ist gerecht. Also das ist völlig falsch natürlich, Gott möchte nicht, dass wir Böses tun, aber Gott kann, wenn wir Böses tun, daraus Gutes machen. Auch im Neuen Testament gibt es mindestens eine Geschichte, die genau diesen gleichen Handlungsstrang hat, nämlich, dass etwas menschlich Böses passiert und Gott doch etwas Gutes daraus macht, nämlich direkt nach Pfingsten oder kurz nach Pfingsten. Pfingsten, 3000 Leute haben sich frisch bekehrt, der Gemeindestaat hat super funktioniert, Jerusalem blüht, die Leute finden die Christen toll, es passieren Wunder, es kommen jeden Tag neue Christen dazu, ständig lassen sich Leute taufen, es gibt eine herzliche Gemeinschaft, die Christen sind ein Herz und eine Seele, steht dort. Aber dann wird Stephanus gesteinigt, der erste Märtyrer im Neuen Testament. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 8, Vers 1, es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samarien, außer den Aposteln. Das klingt ganz schön schlimm. Alles hatte so toll angefangen, es gab mittlerweile mehrere tausend Christen dort und jetzt nur noch 12, nämlich 12 Apostel. alle anderen waren weg. War es das jetzt? War Pfingsten leider nur eine kleine Seifenblase, die jetzt wieder geplatzt ist? Nein, denn drei Kapitel später, in Apostelgeschichte 11, Vers 19, lesen wir, was daraus geworden ist. Die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob, gingen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und verkündigten das Wort niemandem als allein den Juden. Es waren aber einige unter ihnen, Männer aus Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen und predigten das Evangelium von Herrn Jesus. Also Ausbreitung des Glaubens und des Christentums wegen Verfolgung. Denn was sie sonst gemacht hätten, wenn sie nicht verfolgt worden wären, das weiß man nicht, ist spekulativ. Aber wahrscheinlich wären sie auf jeden Fall nicht so schnell in alle anderen Länder gereist, sondern hätten sich vielleicht erstmal ein bisschen eingerichtet dort in Jerusalem. Aber jetzt eben nicht. Gott hat Verfolgung zugelassen, mit dem guten Ziel dahinter, dass das Evangelium sich ganz schnell ausbreiten kann. Und auch in der frühen Kirchengeschichte, also in meinem Fachbereich, das, was ich meinen Schülern näher bringen möchte an der Bibelschule, auch dort lesen wir ganz oft davon, dass gerade da, wo Verfolgung stattfindet, die Gemeinde am schnellsten wächst, sich am besten ausbreitet. Und auch heute, wenn wir mal nach Nordkorea oder in arabische Länder gucken, auch dort schrumpft das Christentum nicht, sondern im Gegenteil, es wächst. Einer der frühen wichtigen Kirchenväter, Tertullian heißt er, der hat ungefähr um das Jahr 200 einen sehr wichtigen Satz geprägt, der auch heute noch immer wieder zitiert wird, auch Open Doors zitiert ihn häufiger mal. Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Also da, wo Christen sterben, gerade da, wo Leute für ihren Glauben starkes Leid in Anspruch, oder nicht in Anspruch, sondern in Kauf nehmen müssen, gerade dort wächst die Gemeinde Gottes. Es ist wie, wenn man sich mal das Grillen vor Augen hält, das habt ihr im Sommer wahrscheinlich auch häufiger gemacht, wenn es noch so ein bisschen glüht und man es auspusten möchte mit einem Föhn, das macht natürlich keiner, weil man weiß, dass genau das Gegenteil passiert. Genauso ist es auch mit den Christen. Es gibt vielleicht nur ein paar wenige und die Gegner der Christen versuchen, sie auszulöschen, aber das Gegenteil passiert. Plötzlich brennt es wieder lichterloh und das Evangelium breitet sich aus. Gott nutzt also auch das Böse der Menschen, um seinen guten Plan durchzuführen. Und das finde ich richtig toll, auch in der heutigen Zeit. Wenn man sich mal die Nachrichten anguckt, da könnte einem ja Angst und Bange werden. Man muss nur in den Nahen Osten gucken. Und der Nahe Osten, der rückt immer näher, hat man das Gefühl. Der IS breitet sich immer weiter aus. Es gibt immer nur Schreckensmeldungen. Es kommen Abertausende von Flüchtlingen und wir wissen nicht, wie wir sie aufnehmen sollen. Obwohl wir es wahrscheinlich doch könnten in unserem Reichtum. Und es könnte einem Angst und Bange werden bei all dem Bösen, was passiert in der Welt. Aber wenn wir im Hinterkopf behalten, Gott kann auch aus diesem Bösen etwas Gutes machen, dann bringt das, glaube ich, ein bisschen Gelassenheit mit sich und Hoffnung, dass Gott das auch machen kann. Und wer weiß, was wir in 5 oder in 10 Jahren, wenn wir uns hier wieder treffen, über die ganze IS-Geschichte denken. Vielleicht hat Gott da wirklich auch was Tolles draus gemacht. Zumindest kann er es. Und wenn er es möchte, dann wird er es auch tun. Aber Gott macht das nicht nur im großen Stil, nicht nur, wenn es um Weltpolitik geht, sondern er kann es auch im Zwischenmenschlichen, im familiären Bereich machen. Und wir dürfen darauf hoffen, dass Böses, das uns vielleicht angetan wurde im Freundeskreis, im Familienkreis, dass Gott daraus etwas Gutes machen kann. Dass es vielleicht doch zu Versöhnung kommt, wo wir uns das überhaupt nicht vorstellen können, so wie Josef es mit seinen Brüdern gemacht hat. Und das ist wirklich etwas Tolles. Um es mit den Worten des Propheten Micha zu sagen: Wo ist solch ein Gott, so wie du, der eben aus Bösem etwas Gutes macht? Als zweites schauen wir uns jetzt Josef und sein Verhalten an. Josef vergibt seinen Brüdern, und zwar nicht erst hier, sondern eigentlich schon viel früher. Das hätten sie eigentlich auch wissen müssen, die Brüder. Denn direkt nachdem er sich zu erkennen gegeben hat, hatte er schon gesagt, dass er ihnen vergibt und dass sie sich nicht bekümmern müssen und keine Angst haben müssen. Aber das hatten die Brüder wahrscheinlich wieder vergessen oder waren sich nicht ganz so sicher, ob das denn wirklich stimmt. Denn es waren jetzt mittlerweile 17 Jahre vergangen. 17 Jahre hatte die Familie jetzt also zusammen in Ägypten gelebt und dann war eben Jakob gestorben. Und sie hatten eben die Angst, vielleicht hat er nur stillgehalten, um den gemeinsamen Papa nicht noch trauriger zu machen. Und deshalb, jetzt können wir nochmal den Text einblenden, deshalb appellieren sie an Josef, beim ersten Mal gar nicht in Angesicht zu Angesicht, sondern sie lassen es ihm ausrichten, dass er ihnen doch bitte, bitte vergeben möchte. Das wiederholen sie zweimal. In Vers 17 steht es: Vergib doch deinen Brüdern, und später dann: Nun also vergib doch die Untat der Knechte deines des Gottes deines Vaters, genau. Also diese ganz dringliche Bitte, bitte vergib uns doch. Und sie nennen sich selbst Diener des Gottes seines Vaters, um so eben die Gemeinsamkeit, die familiäre Verknüpfung herzustellen und nochmal zu betonen und auch um ihren Gesinnungswechsel zu bekräftigen. Und diesen Gesinnungswechsel, den hatte Josef ja schon mitbekommen, den hatte er getestet. Ich hatte ja vorhin kurz gesagt, dass Josef, bevor er sich zu erkennen gegeben hat, seine Brüder getestet hat. Denn er hatte ja, sie waren ja zweimal da zum Korn kaufen, er hatte beim ersten Mal gesehen, dass Benjamin nicht dabei war und hatte gesagt, wenn ihr nochmal kommt, bringt auf jeden Fall Benjamin mit. Das haben sie dann auch schweren Herzens gemacht, denn Jakob wollte das eigentlich nicht. Benjamin war jetzt ja der einzige Sohn von seiner Lieblingsfrau Rahel, den er noch hatte. Aber sie wären sonst verhungert. Jakob hat sich schweren Herzens doch dazu entschlossen, Benjamin mitzuschicken. Und dann hat Josef, das ist auch ein bisschen gemein, muss man zugeben, seinen silbernen Becher, ein Statussymbol des Vizepräsidenten von Ägypten, heimlich in den Kornsack von Benjamin platziert und hat sie dann verfolgen lassen, die 11 Brüder, und hat dann eben diesen Becher in Benjamins Sack gefunden und hat gesagt, der, bei dem er gefunden wird, der bleibt als Sklave bei mir. Warum macht Josef sowas? Das ist ja doch ein bisschen gemein eigentlich. Man weiß es nicht genau, es wird nicht begründet, aber es liegt sehr nahe, dass er einfach mal testen wollte, wie denn die Brüder jetzt so mit dem neuen Lieblingssohn umgehen. Denn Josef war ja weg und Benjamin war jetzt eventuell der neue Lieblingssohn und das gleiche Spiel hätte von vorne anfangen können. Und er wollte mal testen, jetzt hätten sie es relativ einfach. Jetzt könnten sie Benjamin einfach von der Kante stoßen, zu zehnt nach Hause kommen und sagen, tut uns leid, Papa, wir konnten nichts anderes machen, er hat den Becher geklaut. Jetzt sind wir halt zu zehnt. Dann wären sie beide störenfriede losgeworden. Aber so war es nicht. Juda, einer der 10 Söhne, möchte sich als Stellvertreter hingeben und sagt, wir können das nicht machen. Unserem Vater würde das Herz brechen. Ich bleibe hier, ich tausche mich aus gegen Benjamin. Lass ihn nach Hause ziehen, bitte. Ich bleibe hier freiwillig. Und in dem Moment erkennt Josef dann ja, dass die Brüder sich wirklich geändert haben und gibt sich zu erkennen. Aber Josef macht seine Vergebung gar nicht davon abhängig. Denn wir sehen hier in Vers 17 am Ende, als er diese Worte überbracht bekam, musste er weinen. Und zwar weinen, weil er eben betrübt war über diese Angst, die die Brüder immer noch hatten. Als den Brüdern übermittelt wird, dass Josef so positiv reagiert hat, kommen sie dann auch selbst zu ihm in Vers 18 und fallen vor ihm nieder. Da bewahrheitet sich dann übrigens der Traum, den Josef ja mit 17 Jahren schon hatte, dass sich alle seine Familienmitglieder vor ihm verbeugen werden. Und er sagt ihnen noch einmal, sie sollen sich nicht fürchten, denn er steht nicht an Gottes Stelle. Hier steht zwar, ihr habt Böses gegen mich im Sinn gehabt. Bei Luther steht, zwar gedachtet ihr es böse mit mir zu machen, Gott aber gedachte daraus Gutes zu machen. In diesem hebräischen Wort, gedenken etwas zu tun oder im Sinn haben etwas zu tun, steckt nicht nur das Denken oder das Planen drin, sondern auch das Tun. Denn die Brüder haben ja nicht nur etwas Böses im Kopf gehabt, sondern es auch umgesetzt. Und auch Gott hat nicht nur etwas Gutes im Kopf gehabt, sondern es auch umgesetzt. Josef verschweigt aber auch nicht das Böse, das die Brüder ihm angetan haben. Das hätte er ja auch sagen können, vergeben, vergessen, es ist ja gar nichts passiert. Das tut er nicht. Er sagt, dass sie etwas Böses getan haben. Und das gilt auch für uns heute. Wenn wir Leuten vergeben sollen und dürfen, dann müssen wir nicht alles vergessen, was sie getan haben. Das können wir ja meistens auch gar nicht. Dazu sind wir ja kognitiv gar nicht in der Lage, etwas einfach mal zu vergessen. Aber die Vergebung, dieser Punkt, der liegt sehr wohl in unserer Hand. Und die spricht Josef hier noch einmal aus. Und er bekräftigt dann nochmal am Ende, fürchtet euch nicht, und sagt anschließend sogar noch, dass er sich um sie alle und auch um alle ihre Kinder kümmern wird. Und auch das hatte er schon längst getan. Er hatte sich um alle gekümmert, hatte für alle Weideland und auch Nahrung besorgt. Und er macht das alles nicht aus Pflichtgefühl seinem Vater gegenüber, denn der ist jetzt ja tot, sondern weil er es ihnen wirklich vergeben hat. Er hat wirklich vergeben, das wird ganz am Ende nochmal deutlich. Er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Wahnsinn. Das ist jetzt das Ende des ersten Buches Mose. Hier endet die ganze lange Vätergeschichte. Im zweiten Buch Mose geht es jetzt eben mit Mose und dem Exodus weiter. Und hier am Ende des ersten Buches Mose endet ein langer Familienkrieg. Denn der hat nicht erst hier begonnen, sondern schon 2-3 Generationen vorher. Abraham hatte ja 2 Söhne, Ismael und Isaak. Die beiden mochten sich auch nicht allzu gern. Und wenn ihr mal in die heutigen Nachrichten guckt, Der Streit und der Konflikt zwischen Christen und Muslimen, der kommt genau hierher, denn Isaak ist eben der Stammvater der Juden und Christen, Ismael ist der Stammvater der Muslime. Wenn es damals keinen Krieg zwischen den beiden gegeben hätte, würde es heute vielleicht auch gar keinen Islam geben. In der nächsten Generation, Jakob und Esau, auch die zerstreiten sich. Von Esau stammen später die Edomiter ab und die Edomiter sind ein Volk, die immer wieder Ärger machen und immer wieder Krieg führen mit Israel. Also auch da gibt es jahrhundertelang Konflikte. Und wenn Josef sich nicht vertragen hätte mit seinen Brüdern, wer weiß, ob es da nicht genauso gelaufen wäre, ob es überhaupt 12 Stämme Israels gegeben hätte oder ob das einfach ein heilloses Chaos geworden wäre. Aber Josef beendet diese Spirale des Neids und des Hasses, die immer weiter nach unten geführt hätte, und vergibt seinen Brüdern und startet einen Neuanfang. Was lernen wir daraus? Zum einen, dass Josef ein sehr beeindruckender Mann war, der sich besonders da, wo er sich hätte rächen können, und das finde ich eigentlich am beeindruckendsten, da, wo er in der Machtposition war, da hat er sich nicht gerecht, sondern hat Vergebung praktiziert. Und zum Zweiten können wir lernen, dass wir uns davon auch eine dicke Scheibe abschneiden können. Denn es gibt viele Personen im Alten Testament, bei denen muss man vielleicht 2-3 Mal lesen und überlegen, ist das jetzt auf uns übertragbar? Sollen wir jetzt wirklich so wie Simson auch ein paar 100 Philister erschlagen mit einem Eselsknochen oder sowas? Ist im Lichte des Neuen Testaments eher fragwürdig. Aber bei Josef können wir uns ganz sicher sein, das ist jemand, dem wir nacheifern können und den wir uns zum Vorbild nehmen können. Kennt ihr Menschen, die euch ganz bewusst Böses angetan haben? Ich gucke zumindest jetzt in keine völlig entsetzten Gesichter, denen gleich jemand einfällt, aber vielleicht fällt euch jemand ein und ihr wisst von Leuten, die euch Böses angetan haben. Ich selbst habe auch mal überlegt, mir ist zum Glück niemand eingefallen, vielleicht bin ich auch zu naiv und habe es einfach nicht gemerkt, dass Leute Böses mit mir im Sinn hatten. Aber das, was Jesus später in der Bergpredigt sagen wird, nämlich liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, das setzt Josef hier ganz praktisch um. Und es gibt in der langen Auslegungsgeschichte von der Josefsgeschichte öfter mal die Vorstellung, dass Josef vielleicht so eine Art Vorläufer oder Abbild von Jesus sein könnte, weil er eben so toll und so wunderbar dargestellt wird. Das wird im Neuen Testament niemals so berichtet, also vorsichtig mit dieser These. Aber dennoch finde ich es erstaunlich, dass Josef neben Daniel vielleicht die einzige Person ist im Alten Testament, von der eigentlich gar nichts Negatives berichtet wird, außer vielleicht das Verpetzen der Brüder und das Träume laut ausplaudern. Da kann man vielleicht mit einem Auge zudrücken noch sagen, okay, es war jugendlicher Leichtsinn. Aber alle anderen wichtigen Personen im Alten Testament, Mose, der ein Mörder war, David, der ein Ehebrecher und Mörder war, Abraham, der ein Lügner war, weil er seine Frau verleugnet hat, auch Paulus im Neuen Testament, der ein Christenverfolger war und eben auch ein Mörder. Alle diese Personen haben auch ganz viel Negatives, was berichtet wird. Aber Josef ist eigentlich durchweg positiv. Und deswegen ist es umso sinnvoller und umso notwendiger und auch erlaubt, Josef als Vorbild zu sehen. Ich komme zum Schluss, zum Fazit der Predigt. Und 2 Punkte habe ich mir da so rausgesucht, die man als Fazit sehen kann. Zum einen staunen und Gott von Herzen dankbar sein, dass er aus Bösem Gutes machen kann, möchte und es auch tut. So wie in Josefs Leben damals, kann er es auch heute machen. Und wir dürfen Gott vertrauen und ihn darum bitten, dass er das macht, wenn in unserem Leben Böses passiert ist. Gott kann es tun und Gott will es tun und Gott macht es. Und zweitens, wir können wie Josef den Weg der Vergebung gehen und damit eben einen Neustart machen, einen Neustart wagen, der sonst überhaupt nicht möglich wäre, der menschlich gesehen überhaupt nicht denkbar wäre, aber bei Josef sehen wir eben, es ist möglich. Aus einer völlig verfahrenen Situation kann etwas Tolles Neues werden und verfahrene Situationen können gelöst werden. Und deshalb diese Ermutigung von Josef, nochmal das Fazit der Predigt, Vergebung verändert alles. Ich bete noch. Herr, ich danke dir für die Geschichte, die wir von Josef lesen. Ich danke dir, dass er ein Mann nach deinem Herzen war und dass er trotz der schlimmen Dinge, die ihm widerfahren sind, die ihm bewusst angetan wurden, dass er nicht bitter geworden ist, sondern an dir dran geblieben ist und Vergebung praktiziert hat. Ich möchte dich bitten, dass du uns auch diese Motivation ins Herz legst, dass du uns diese Kraft gibst, anderen Leuten zu vergeben und dass du uns vor Augen hältst, dass es nichts Schlimmes ist, was wir da tun, was uns vielleicht einen Zacken aus der Krone bricht, sondern dass es uns und anderen Menschen die Möglichkeit gibt, einen Neustart zu wagen, so wie du es dir wünschst. Danke für deine Hilfe dabei und danke, dass du ein Gott bist, der aus Bösem Gutes macht. Amen.